Daddy's Gone von Glass Vegas in der Morningshow am Nachmittag bei Flux FM. Macht meine Arbeit noch Sinn? Das ist das aktuelle Thema im Philosophie-Magazin, das ganze druckfrisch fertig ist. Und zwei, die unter anderem zu den Machern gehören, sind heute bei uns zu Besuch, nämlich Nils Marquardt und Dr. Catherine Newmark. Herzlich willkommen bei Flux FM.
Hallo.
Hallo.
Hi. Ihr habt gesessen in der Redaktion und gedacht, boah, macht meine Arbeit hier noch Sinn? Ha, das ist ein super Thema, Nils. Das nehmen wir oder wie ist es diesmal abgelaufen?
Es ist tatsächlich eine Frage, die sich uns auch in unserem Umfeld, also natürlich stellt sie sich jedem selber auch ab und an, macht meine Arbeit wirklich Sinn? Und auch in unserem Umfeld erleben wir halt natürlich sehr viele Leute, die klagen und die das alles wahnsinnig anstrengend finden und in Strukturen eigentlich sehr, sehr viel Zeit ihres Tages verbringen, die ihnen keine Befriedigung geben. Und dann haben wir uns gefragt, woher kommt das eigentlich, dass man überhaupt den Sinn in der Arbeit sucht? Und da sind wir, genau.
Und dann, es kommt natürlich noch dazu, dass Burnout so ein Thema ist, was überall diskutiert wird und wie Catherine sagt, dass man wirklich im Freundeskreis viele Menschen hat, die sich wirklich fragen, macht meine Arbeit noch Sinn? Will ich nochmal ins Ausland gehen? Will ich irgendwie auf den Bauernhof gehen oder was auch immer? Und so kam es dann zu dem Thema.
Und will ich auch mal was Soziales machen? Ich will Menschen helfen. Ich möchte, dass das wirklich sinnvoll ist, was ich mache und nicht die ganze Zeit wie der Banker irgendwelche Gelder hin und her schieben und letztendlich, ja, wird mein Konto zwar dicker, aber bin ich dadurch wirklich glücklich?
Ja, tatsächlich. Wir haben ja zum Beispiel auch Leute einfach befragt, wir haben ein paar Interviews drin, sogenannte Testimonials, also von Leuten, die ganz unterschiedliche Berufe haben. Und da kam doch meistens raus, dass sozusagen das Gefühl überwog, wenn man etwas sozial Sinnvolles tun kann, dann macht das auch einfach mehr Spaß. Also das ist sozusagen tatsächlich ein höherer, größerer Sinngehalt, einen wirklich weitertreibt. Aber was natürlich sehr interessant ist, ist, dass dieser Sinnanspruch heutzutage auch an ganz stumpfe Tätigkeiten gestellt wird. Also es ist ja tatsächlich so, dass jeder sich mit seiner Firma identifizieren soll und auch wenn das eine Firma ist, die Hamburger brät, soll man sich sozusagen lustvoll und sinnvoll Hamburger braten. Also dieses Corporate Identity ist so stark. Und genau. Nils hat zum Beispiel in seinem Text ja auch gesagt, gezeigt, dass das gar nicht so alt ist, diese Idee, dass man Sinn in der Arbeit findet.
Genau, weil natürlich sozusagen jemand, der die Miete nicht bezahlen kann oder das Essen nicht bezahlen kann, der fragt natürlich nicht nach dem Sinn. Und wenn man sich gerade zum Beispiel auch die Arbeiterbewegung anguckt im 19. und 20. Jahrhundert, dann ging es da, so haben wir das formuliert, auch erstmal um die Würde und nicht um den Sinn. Die Sinnfrage stellt sich gewissermaßen erst dann, wenn es sozusagen einen Wohlfahrtsstaat gibt und wenn ich sicher sein kann, dass ich auch ohne Arbeit nicht verhungere. Und deswegen ist das natürlich eine Frage, die insbesondere erst im 20. Jahrhundert wirklich aufgekommen ist, sich dann aber natürlich mit allergrößter Dringlichkeit gestellt hat und sich heute eben immer noch stellt.
Und man will sich auch endlich mal die Hände schmutzig machen.
Genau, also es ist natürlich einfach auch so ein lange anhaltendes Vorurteil oder eine lang anhaltende Denktradition in der Philosophie, dass man eben denkt, das Handwerk, das Herstellen von etwas ist in irgendeinem Sinne die richtige, die gute Arbeit. Das findet man bei Heidegger, man findet es bei Hannah Arendt. Das ist einfach so ein Motiv, also reines reproduktives Arbeiten, also jeden Tag das Haus putzen und die Teller waschen, das ist sozusagen nicht befriedigend oder auch an einem sozusagen in einer Fabrik stehen. Wer aber als Schreiner einen Tisch herstellt, der weiß am Abend, was er getan hat. Also dieses Denkmotiv ist natürlich sehr alt und wir haben zum Beispiel, es ist aber auch noch gültig, also wir haben ein sehr schönes Gespräch auch drin von einem französischen Burnout-Experten Pascal Chabot und einem amerikanischen Philosophen Matthew Crawford, der tatsächlich irgendwann das so sinnvoll fand, auch was er in der Wissenschaft gemacht hat, dass er eine Motorradwerkstatt aufgemacht hat, einfach weil er sozusagen gesagt hat, erst in diesem Umgang mit Material komme ich überhaupt dazu, dass ich das Gefühl habe, ich habe was gemacht abends.
Das Interessante dabei ist, dass er quasi auch ein politisches Argument daraus ableitet, dass er nämlich sagt, gerade diese Handwerksethik und dieses Arbeit mit den Händen übt auch ein, dass ich mich daran erinnere, dass meine Handlung Konsequenzen hat. Also wenn ich als Elektriker das Kabel falsch verlege oder den Schalter an der falschen Stelle anmache, dann sehe ich, dass es nicht funktioniert. Und das sehen Leute, die zum Beispiel im digitalen Bereich arbeiten, vielleicht weniger oder im Dienstleistungsbereich arbeiten, weil sie das konkrete Ergebnis, das konkrete Werk ihrer Arbeit nicht mal so direkt vor Augen haben.
Oder wie eben die Banker, die es dann erst wirklich beim massiven Crash sehen, wie sinnlos es war, aber die sozusagen nicht in dem jeden Abend sehen, dass das irgendwie ins Leere läuft.
Und ihr habt immer auch spannende, interessante Personen mit an Bord, die ihr interviewt und die aus ihrem Fachbereich was dazugeben. Da gibt es zum Beispiel den Italiener Luciano Floridi. Digitale Unternehmen haben ontologische Macht. Das müsst ihr uns erklären. Was meint er damit?
Also das ist tatsächlich ein interessantes Interview, weil Floridi sozusagen Informationsphilosoph ist und sich auch einen Begriff geprägt hat, nämlich die Infosphäre, mit dem er sagen will, dass wir heute, unsere Wirklichkeit besteht größtenteils aus Infobytes und ist vor allem über Daten und Bildschirme vermittelt. Und Gewissermaßen geht er da von Immanuel Kant aus, der schon gesagt hat, es gibt keine Wirklichkeit an sich. Es gibt keine vollständige totalitäre Wirklichkeit, die einfach nur da ist, sondern die ist immer gewissermaßen vermittelt. Und wenn man natürlich, jeder, der auf Facebook ist, weiß, sozusagen das, was ich dort sehe, ist durch einen gewissen Algorithmus bestimmt. Und damit bestimmt es auch, was ich für eine Wirklichkeit wahrnehme. Und dadurch haben Unternehmen wie Google und Facebook, wie er das formuliert, eine ontologische Macht. Und das bedeutet natürlich aber auch, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie man das kontrolliert. Weil jetzt ist es sozusagen, die Strukturierung der Wirklichkeit ist großen amerikanischen Unternehmen überantwortet. Und da müssen wir uns natürlich fragen, ob man das politisch zum Beispiel regulieren will.
Und das ist ja zum Beispiel gerade im Moment eine ganz große Debatte bei Facebook, weil Facebook ja zum Beispiel jede nackte Brust sofort zensiert, weil das sozusagen der American Way of Life ist, dass man keine nackten Brüste sehen darf, aber eben Hetzreden und unsere Hasskommentare gar nicht zensiert, was sozusagen für uns ein No-Go ist. Und das, da kommt die Politik, also das ist jetzt spannend, was Herr Maas mit Facebook aushandeln kann oder will. Ist die Frage, ob er gespannt, da als Politik überhaupt rankommt an diese quasi ontologische Macht von Facebook.
Zuerst hört man ja nur, dass es einen Dislike-Button geben soll. Man will ja dann lieber doch, dass gleich was rausgestrichen wird. Was habe ich davon, wenn 1000 Leute nur unter so einen Hate-Kommentar I dislike klicken? Das ist ja doof. Ja. Naja, aber immerhin. Wir wollen gleich weiter über euer Dossierthema, aber natürlich auch über viele andere Themen sprechen. Vielleicht ganz kurz nochmal vorab. Es gibt Menschen, die hören gerade erst von dem Philosophie-Magazin. Andere sind schon lange Fans und freuen sich endlich auf die nächste Ausgabe. Was genau wollt ihr damit machen? Ihr wollt ja die Philosophie vielleicht aus einer Ecke rausholen und mal sagen, hey, es geht um alltägliche Themen und hier sind mal unsere Denkanstöße. Vielleicht ist das für jeden mal auch ein neuer Ansatz, weiterzudenken.
Ja, also tatsächlich gehen wir halt immer von alltäglichen Fragen aus, die sich uns einfach so stellen, also die wir in der Welt vorfinden und dann überlegen wir uns, was die Philosophie dazu beitragen kann und das ist sozusagen ein dezidiert nicht akademischer Zugriff und es ist auch über Strecken ein spielerischer Zugriff, also wir haben auch sozusagen philosophische Rätsel oder Spiele drin, wo man einfach mal so ein bisschen spielerisch sehen kann, was sagen eigentlich große Philosophen zu Themen, wo man gar nicht erwarten würde, also zum Beispiel zum großen philosophischen Frage, soll ich noch einen Absacker trinken?
Ja, das habe ich vorhin gelesen, soll ich noch einen Absacker trinken und was mache ich jetzt daraus und dann kann man sich mit der Philosophie widmen, zum Beispiel durch Platon oder durch Nietzsche. Nein, sonst gehen sie baden, würde Friedrich Nietzsche sagen.
Ja, Friedrich Nietzsche war dem Alkohol überhaupt nicht zugeneigt. Er dachte, die Deutschen können einfach nicht denken, weil ihr Bauch zu dick und schwer ist von dem vielen Bier, das sie trinken. Währenddessen Platon findet, je älter man wird, desto mehr Wein sollte man trinken, weil man damit irgendwie eine Jugend wiederfindet.
Aber nur, wenn man über 30 ist.
Genau, also wenn man zu jung ist, dann wird man wieder kindisch und man sollte gerade in der Jugend nicht kindisch werden, sondern eher älter. Also es ist gegenläufig, das Argument.
Wir gehen gleich noch weiter ins Detail und wollen euch gerne auch ein paar Exemplare schenken. Sind nach Saint Seneca und Sleeper Hold wieder zurück in der Morning Show am Nachmittag mit dem Philosophie Magazin. Saint Seneca mit Sleeper Hold in der Morning Show am Nachmittag. Es gibt neues Lesefutter für euch. Das Philosophie-Magazin ist fertig. Catherine, kommt es heute oder morgen raus?
Morgen.
Deswegen ist es schön, dass wir vorab mit euch schon mal reingucken können. Nils Marquardt ist auch da, einer der Redakteure. Und wie lange dauert das immer eigentlich so? Habt ihr einen Monat Zeit, um schnell zusammenzubasteln? Ist man da richtig im Stress oder in welchem Takt erscheint dieses Magazin nochmal genau?
Es erscheint im Zwei-Monats-Takt, aber das heißt, wir haben die luxuriöse Situation, dass wir uns schon auch ein bisschen Gedanken machen können über die Texte und Themen, die wir bearbeiten. Aber es ist natürlich schon so, dass gerade so große Interviews, Essays, Reportagen, die brauchen natürlich auch Zeit. Und wie das immer so ist, wenn es dann in die Produktion geht und die Deadlines bekannt sind, dann wird es auch schon durchaus anstrengend.
Aber ihr kriegt tolle Rückmeldungen. Ne? Ich kenne viele, die das Magazin gut finden. Was wird da so gesagt? Was tut euch manchmal gut, wenn ihr euch gegenseitig sowas vorliest? Oder macht man das gar nicht? Dass man sich freut und sagt, oh, das hat mal richtig tolle Rückmeldungen gegeben. Das gibt's doch bestimmt, oder nicht?
Es gibt's manchmal. Also es gibt einfach auch Leute, die sozusagen uns etwas bestätigen. Oder was wir eigentlich auch sehr mögen, ist, dass Leute sagen, ja, ich fand den Text wahnsinnig anregend und ich habe aber genau an dieser Stelle bin ich nicht mitgegangen. Also wenn so ein Gedankenaustausch dann auch anfängt. Also das habe ich im Freundes- und Bekanntenkreis durchaus, aber es kommen eben auch Leserbriefe. Und das ist eigentlich wirklich ganz schön, weil das oft dann so eine Art von Diskussion auch über Themen sozusagen angetreten wird.
Mhm. Und wir haben tatsächlich auch wirklich so ganz klassische Oldschool-Leserbriefe, die wirklich so über zwei Seiten dann auch argumentieren und versuchen, Argumente zu widerlegen, was natürlich schön ist, auch wenn es sehr kritisch ist. Aber ich meine, dafür ist es da.
Und außerdem kommen die Kinder auch nicht zu kurz, denn der Tommy Ungerer, ihr könnt ja nochmal kurz sagen, wer das ist, der beantwortet immer auf den ersten Seiten Fragen, ne?
Ja, das ist ja so ein ganz berühmter und klassischer Schriftsteller und also vor allem für Jugendliteratur sehr bekannt. Und der, das ist so ein bisschen tongue-in-cheek. Das ist Kinder, die fragen, warum müssen wir auch die anderen lieben und nicht nur uns selbst? Zum Beispiel so ganz normale philosophische Kinderfragen. Mhm. Und er beantwortet das immer ganz schön, aber oft auch so ein bisschen so quer. Also so, dass es nicht wahnsinnig pädagogisch ist, aber oft sehr lustig.
Und dann widmet ihr euch auch immer ganz bestimmten Philosophen, jedes Mal in einer neuen Ausgabe. Barth ist es in diesem Fall, vielleicht auch noch mal ganz kurz zu Herrn Barth. Wer ist das genau und wieso habt ihr eben gerade das Thema die Sprache der Liebe jetzt hier gewidmet?
Also Roland Barth ist wirklich einer der interessantesten Denker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, oder? Er ist jetzt, dieses Jahr würde er 100 Jahre alt werden. Mhm. Es ist ein Zeichentheoretiker, Literaturkritiker, Philosoph, also hat so einen Hansdampf in allen Gassen, hat er sozusagen kein ganz orthodoxer Philosoph. Und eines seiner wirklich zentralsten Werke ist eben dieses Werk, was heißt Fragmente einer Sprache der Liebe, wo er in den 70er Jahren auch in einem Seminar, das entwickelt mit seinen Schülern zusammen, eine philosophische Analyse darüber, wie man über die Liebe spricht. Also nicht, was ist Liebe, sondern was ist eigentlich die Sprache, mit der wir Liebe ausdrücken? Und das hat für ihn auch einen ganz biografischen Zusammenhang. Er war verliebt, das wussten auch alle. Es war auch keine erfolgreiche Liebe. Und gleichzeitig, er war auch homosexuell. Er hat also auch die Homosexualität als in einer Sprache der Liebe ausgedrückt und nicht nur in einer Sprache der Sexualität. Das war ja damals noch sozusagen die Vorstellung, dass es eher um Sex geht als um Liebe im schwulen Leben. Und das war sehr revolutionär, dass man das in dieser Weise ausgedrückt hat. Und wir haben Ausschnitte aus diesem Werk eben auch Schüler.
Genau, wir haben hier einen, wie ich finde, sehr schönen Text von Stuart Lind, einem amerikanischen Philosophen, der damals in Paris studiert hat und auch in diesem besagten und sagenumwobenen Seminar mit Barth saß. Also das war sagenumwoben insofern, als dass wirklich alle, die damals teilgenommen haben, berichten, dass sich alle irgendwie gegenseitig auf intellektuelle, wohl aber auch darüber hinausgehende Art geliebt haben. Und Stuart Lind beschreibt diese Atmosphäre sehr plastisch und beschreibt aber auch, dass Roland Barth, als er von einem Auto überfahren wurde, seine Doktorarbeit in der Hand hatte. Also sozusagen ist es eine sehr tragische Geschichte, die hier von Stuart Lind auch aufgeschrieben wurde.
Und auf der anderen Seite werden Fragen gestellt, wie ständig kommen Produkte auf den Markt, die unser Leben angeblich bereichern. Aber tun sie das wirklich? Brauchen wir einen Moskitomagneten?
Ja, das ist so eine Kolumne, die wir haben. Der philosophische Warentest ist ja auch gar nicht so falsch. Das ist, gibt ja die Fantasie, Mücken auszurotten, weil Mücken wirklich einfach lästig sind, außerdem sehr gefährlich in Afrika. Man denkt an die Malaria. Jetzt ist es aber so, dass die Geräte, die dazu im Umlauf sind und die zum Beispiel in Finnland oder so eingesetzt werden, einfach massive Ausstoße von Kohlendioxid auch bewirken, so dass man ist natürlich, abgesehen davon, dass man sich fragen kann, ob Mücken nicht manchmal auch eine Funktion im Ökosystem haben, auch zu einem nicht ungeringen Anstieg der Kohlendioxidwerte in der Luft führt, sodass es insgesamt eher ambivalent ausfällt, sein Urteil über diese Möglichkeit.
Aber es ist natürlich auch eine ganz hochgradig ethische Frage, ob man eine ganze Tierart, wozu der Mensch mittlerweile technisch fähig ist, ausrotten darf. Also bewusst nicht quasi wie schon viele andere Tierarten ausgerottet wurden, sondern ganz systematisch und bewusst ist. Auch wenn es eine Tierart ist wie Moskitos, die eben Krankheiten übertragen. Aber das ist eine hochgradig philosophische Frage, ob man das darf und sollte oder auch nicht.
Und eigentlich kommt man da wirklich in den Streit, weil man muss sagen, Malaria könnte man ausrotten, wenn man die Moskitos ausrotten würde. Und da hat das Tier das Recht zu leben. Hat der Mensch das Recht zu leben? Da wird es sehr, sehr philosophisch.
Und das neue Philosophie-Magazin, das wird ab morgen für euch am Kiosk ausliegen zum Kauf. Ihr könnt aber auch sagen, dann schicke ich mal schnell eine E-Mail an FluxFM und gewinne das doch einfach mit etwas Glück. win@fluxfm.de, Stichwort Philosophie-Magazin. Bitte Name und Adresse nicht vergessen. Und vielleicht ist das ja genau euer Thema. Macht meine Arbeit noch Sinn? Vielleicht stürzt ihr euch auf dieses tolle rote Cover mit dem grau behosten Mann und den schwarzen Schuhen, der einen Raum rot gemalt hat, aber die letzte Ecke ist weiß geblieben. Der lässt den Pinsel hängen und fragt sich das. Und vielleicht bringt das den einen oder anderen weiter und gibt Denkanstöße, die euch ja in ganz neue Zukunften versetzen. Das war toll, dass ihr hier wart und uns berichtet habt. Und wisst ihr schon, was beim nächsten Mal rauskommt beim Thema? Oder ist man da noch am...
Überdenken wir noch nach.
Ja, ihr habt ja vorhin schon so ein bisschen was, aber das darf ich jetzt nicht verraten, sonst kriege ich auf den Deckel. Nils Marquardt und Catherine Newmark waren hier vom Philosophie-Magazin. Vielen lieben Dank.
Danke.
Grüße heim und vor allen Dingen in der Redaktion, die sich ja alle sowieso nicht fragen, macht das hier Sinn, was wir machen, denn es macht sowas von Sinn. Es ist schön, dass ihr hier wart. Bis zum nächsten Mal.
Danke.